Brauchen Kinder Rituale? Diese Frage diskutieren nun Edith Noll, Grundschulleiterin aus dem Ort Belzig in Brandenburg, und Enya Riegel, Gesamtschuldirektorin aus dem hessischen Wiesbaden. Die Gesprächsleitung hat Jutta Wilhelmi.
Frau Noll, Sie sind Grundschullehrerin in Brandenburg. Wenn Sie vor 3 Jahren gehört hätten, dass Schule wieder Rituale braucht, hätte Sie das als Pädagogin aus dem Osten nicht irgendwie erschreckt? Erinnern Sie sich noch an die DDR-Schule?
Also wenn ich das gehört hätte vor 3 Jahren als etwas ganz Neues, hätte ich mich nicht erschreckt, denn ich bin nach wie vor der Meinung, Rituale werden gebraucht. Ich habe, was Rituale betrifft, 2 Erinnerungen aus unterschiedlicher Sicht. Einmal als Schülerin und einmal als Lehrerin. Als Schülerin habe ich als Rituale die Fahnenappelle kennengelernt, der tägliche Morgengruß mit dem Pioniergruß immer bereit, auch das Singen eines Morgenliedes, dann in der Oberstufe auch das Aufstehen vom Platz, sobald der Lehrer den Klassenraum betrat, bei einigen Lehrern. Habe auch als Lehrerin dann eine andere Sichtweise bekommen, das betraf zum Beispiel die Arbeit mit den Betrieben um uns herum, die sogenannte Patenschaftsarbeit. Es kamen Rituale, was deutsch-sowjetische Freundschaft betrifft, dazu. Und nach wie vor waren auch Fahnenappelle und diese gesellschaftlich determinierten Rituale weiter im Gebrauch.
Hat Sie das dennoch erstaunt, dass es nach der Wende wieder ein Thema wird im deutschen Schulalltag, im gesamtdeutschen Schulalltag?
Nein, denn Rituale sehe ich aus 2 verschiedenen Sichtweisen. Einmal können sie von oben aufgesetzt oder auch als Macht benutzt werden. Und zum anderen geben Rituale ganz viel an Gemeinsamen wieder.
Frau Riegel, Sie sind Leiterin einer Gesamtschule in Wiesbaden, die ja, wie man weiß, auf antiautoritären Traditionen fußt, irgendwie schon. Müssen sich da bei Ihnen nicht die Nackenhaare sträuben bei dem Thema Rituale?
Nein, auch nein. Die Schule hat seit 10 Jahren eine reformpädagogische Tradition. Aber ich selber komme so von der 68er-Bewegung her und war als junge Lehrerin natürlich ganz aktiv mit daran beteiligt, möglichst viele bestehende und, wie ich fand, völlig erstarrte Rituale einzureißen und zu verändern. Also ich weiß, in der Schule, in der ich zunächst war, wollte ich unbedingt, dass die Abiturfeier, bei der die Schülerinnen in schwarzem Kleid und bei Orgelklängen in den Saal eingezogen sind, das erinnerte ja sehr an Kirche, also das sollte unbedingt gestürzt und verändert werden. Oder in meiner 1. und 5. Klasse durften die Kinder, wann immer sie wollten, essen und trinken. Das war eine Zeit, in der die jungen Lehrer und Lehrerinnen, die die 68er Studentenbewegung mitgemacht haben, wie ich heute denke, zu Recht der Meinung war, dass mit vielen der alten Rituale aufgeräumt werden musste. Das waren Überbleibsel, und zwar sehr starke Überbleibsel aus dem Kaiserreich, aus dem Nationalsozialismus. Und das war vor allen Dingen der Kampf dagegen. Und es war der Kampf gegen die ältere Generation, die wir damit geführt haben. Ich bin als Schulleiterin und schon lange, nicht erst seit ich Schulleiterin geworden bin, der Meinung, Kinder brauchen Rituale, das ist lebensnotwendig.
Also sehr unterschiedliche Traditionen. Ich zitiere mal aus dem pädagogischen Lexikon, was da unter Rituale steht. Der Ritus ist der durch Tradition herausgebildete einzelne kultische Brauch. Die Gesamtheit der Bräuche ist das Ritual. Im magischen Ritus verhilft der Vollzug der Magie zur Erreichung des erwünschten Ziels. Zitat Ende. Kann Schule Kinder und Jugendliche nur noch durch die Magie sozusagen bei der Stange halten?
Nein. Ich gebe mal ein paar Beispiele, damit es klarer wird. Wir beginnen die Woche montags morgens mit dem Montagmorgenkreis. Alleine der Kreis ist eine symbolische Form dafür, dass jeder sich aufgehoben fühlt, aber gleichzeitig öffentlich ist und sich zeigt. Das heißt, das, was wir an demokratischen Verhaltensweisen insgesamt in unserer Schule wollen, muss sich, glaube ich, bis in die kleinen Gesten hinein auch zeigen und muss praktiziert werden. Magisch daran ist, oder ich würde das Wort magisch nicht verwenden, dass wir mit den Kindern, wenn sie neu in die Schule kommen, nicht darüber diskutieren, ob sie ein Kreisgespräch am Montag wollen oder nicht. Und wir diskutieren auch nicht darüber, ob wir die Hand heben mit dem Handzeichen zur Klasse hin, wenn wir möchten, dass Ruhe einkehrt. Sondern dieses sind Zeichen und Gesten, die eine bestimmte Symbolkraft ausstrahlen, die einfach da sind, gemacht werden und natürlich dadurch auch eine gewisse Zauberkraft haben. Und für die Kinder besteht eine ganz große Wichtigkeit darin, dass solche Dinge von ihnen selbst übernommen werden können, praktiziert werden können und immer wiederholt werden können. In der Wiederholung besteht der große Reiz und der große Zauber.
Wie ist denn das in Brandenburg, Frau Neul?
Ja, ich denke, wenn wir den Anspruch erheben, der heute nach meiner Auffassung notwendig ist, dass Schule nicht nur Lernort noch ist, sondern hauptsächlich zum Lebensraum für Kinder gestaltet werden muss, kommen wir nicht umhin, uns mit Fragen von Ritualen auseinanderzusetzen, da die Kinder in ihrem persönlichen Leben zu Hause heute viele Verluste an bestimmten emotionalen Geschichten erleben. Und Schule muss heute diese Seite doch mithelfen, für Kinder zu gestalten. Und wir kommen dann um die Frage Gestaltung von Feiern, von Geburtstagen und so weiter nicht herum. Die Kinder brauchen es. Und wir in der Schule können somit auch den Kindern eine Chance geben, diese Rituale überhaupt kennenzulernen, beziehungsweise für sich bedeutsam zu erleben, um sie vielleicht dann in ihrem eigenen Leben selbst weiterzuleben, anzuwenden und weiterzugeben.
Sehnen sich manche Ostpädagogen zurück nach der ritualisierten, klar geordneten Schule, alter Prägung?
Ich denke ja. In Fortbildung erlebe ich unterschiedliche Meinungen von Kolleginnen und Kollegen. Viele sagen so, wie es jetzt ist, in dieser haltlosen Zeit und was ist heute nur mit den Kindern los und die Eltern beschimpfen uns, wollen uns mit Aufgaben beladen, die eigentlich gar nicht unsere sind, sodass es für viele ganz schwer ist, ihren Weg, den sie eigentlich mal hatten, für sich in der heutigen Zeit zu bestimmen. Und es gibt zwei oder auch drei verschiedene Positionen. Viele haben Sehnsucht nach ganz starren Plänen, weil sie ja sich daran festhalten können und angeblich abrechenbare Ziele. Aber ich denke, die Sicht ist für sich und nicht für die Kinder zu haben. Das ist der Punkt.
Ein Stück Unsicherheit auch in ihnen. Dann.
Ja. Ja, andere sehen es als Chance, endlich kann ich das mit einbringen, was ich meine, was für Kinder wichtig ist.
Wir haben da auch verschiedene Gruppen. Es gibt einerseits die sagen, wir haben doch damit irgendwann mal in unserem Leben aufgeräumt, da können wir doch auf gar keinen Fall wieder zurück. Und es gibt die Angst davor, Rituale könnten ein Machtinstrument sein. Ich denke, sie sind auch missbräuchlich, man kann sie missbrauchen. Und natürlich sind sie im Nationalsozialismus weitlich ausgenutzt worden. Andere sind ganz unfähig, das erlebe ich insbesondere in Gymnasien, dass kaum darüber nachgedacht wird, ob eigentlich Kinder Rituale brauchen. Da wird die Vorstellung, wir müssen mit unserem Stoff vorankommen, wir haben keine Zeit, wir müssen so und so viele Klassenarbeiten schreiben, das stimmt ja auch alles. Aber es ist dann vorgeblich keine Zeit, um sozusagen das Leben und die Muße und das Feiern und sozusagen dem Augenblick auch Dauer zu verleihen in einer bestimmten Inszenierung, das zu seinem Recht zu kommen, das wagen viele Lehrer nicht oder viele Lehrer wissen auch nicht darüber Bescheid, dass es eigentlich zu unseren Aufgaben gehört. Ich denke, die Rolle des Lehrers hat sich gewandelt. Ich bin der tiefen Überzeugung, wenn Rituale eingeführt werden in der Überzeugung, dass wir Respekt haben vor den Kindern, dass wir Hochachtung haben, dass wir ihnen helfen wollen beim Großwerden, dass das Ganze geprägt ist von Liebe, dann hat das auch nichts mit einer falschen Machtausübung zu tun. Und Rituale, die in der Schule benutzt werden, müssen sozusagen in Übereinstimmung sein mit dem, was die Schule sonst so macht. Es kann nicht angehen, dass man in einer Klasse demokratisches Verhalten einübt und draußen auf dem Schulhof oder im Gang werden die Kinder dann auf eine sehr autoritäre Weise reglementiert.
Aber wenn ich von den Ritualen noch einmal in der DDR ausgehe, gab es auch zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Zum einen konnte ich die von oben ungefiltert abwälzen auf die Kinder. Und zum anderen hatte ich aber auch die Möglichkeit, damit gefiltert an die Kinder heranzugehen, beziehungsweise das herauszunehmen, das zu leben, was für Kinder und auch für mich als Lehrerin bedeutsam ist.
Das heißt, es waren so zwei
so Nischen, Ebenen, ja? Nischen oder?
Ja, wieder die Funktion, denke ich, kommt hierbei mit zur Sprache, wie ich Rituale benutze. Machtausübung oder eben als eine Möglichkeit des Zusammenlebens in der Gruppe.
Das ist noch ein bisschen für mich zu amorph. Ich möchte doch noch mal gerne wissen, über welche Rituale wir eigentlich sprechen und was sie nützen.
An unserer Schule gibt es die großen Rituale, die die Zeit gliedern. Das Jahr mit seinen Festen und den Jahreszeiten oder die kleineren, die die Woche gliedern. Also die Zeit spielt eine ganz große Rolle, der Umgang mit der Zeit. Alle Klassen beginnen den Montag mit einem Kreisgespräch mit zusammen mit ihrem Klassenlehrer. Und das ist das Ankommen in der Schule und erzählen von zu Hause und wie es am Wochenende war. Wir beenden die Woche mit dem Klassenrat. Das ist auch wieder ein Kreisgespräch und eine Art Bilanz. Die Schüler moderieren diese Stunde selber und handeln dort in dieser Stunde ihre Konflikte aus, die sich im Laufe der Woche angesammelt haben. Also sie wissen ganz genau, an einem ganz bestimmten Punkt komme ich zu Wort und alle hören mir zu und das können wir dann miteinander lösen. Also alleine diese zwei Stunden, die der Woche so einen Rahmen geben, schaffen schon ganz viel Beruhigung und Zuversicht auch. Ich werde wahrgenommen hier, ich komme zu Wort, ich höre aber auch bei anderen zu.
Ich möchte noch mal bekräftigen, dass es in erster Linie auch bei uns in unserer Klasse, wir sind also zwei Kolleginnen, darum geht, den Kindern Orientierungen zu geben in der heute hauptsächlich konsumorientierten Welt, dass die Kinder in Ritualen Stetigkeit erleben, auch einen Rhythmus erleben. Rituale geben ihnen auch in vielen Dingen Stabilität. Stabilität, die sie leider nach der Wende bei vielen Eltern bei uns verloren haben. Die Rolle der Eltern auf ihre Kinder ist, denke ich, in unserer Schule eine ganz große Frage und auch ein ganz großes Problem, dem wir uns in der Schule stellen müssen. In vielen
zum Beispiel
ist nach der Wende in vielen Familien eine Haltlosigkeit passiert, Orientierungslosigkeit, Umstürzen von Werten, die vorher nie eine Rolle gespielt haben, ein scheinbares Orientieren an Mustern, die keinen Bezug zu den Menschen an sich haben und somit auch für die Kinder, die ihre Eltern in dieser Unsicherheit erleben, ganz schwierig ist auszuhalten. Die Eltern sind wirklich noch auf der Suche nach der Orientierung für sich selbst in dieser Gesellschaft mit all den Schwierigkeiten, die damit verbunden sind und haben jetzt natürlich ganz doll das Bedürfnis, dass ihre Kinder in eine Schule gehen, die sie auf das harte Leben in der sogenannten Leistungsgesellschaft vorbereiten und vergessen dabei, dass es um den Menschen geht, sprich, dass es um ein kleines Kind noch geht mit 6, 7 Jahren, was erst einmal stark gemacht werden muss und was ein Kind zum Starkmachen braucht, ist für viele Eltern
macht sie ungeduldig.
Macht sie ungeduldig, drängt sie schon in einem Rollenverständnis hinein, was ganz große Geduld und Einfühlungsvermögen unserer Seite verlangt, bei Eltern wieder Dinge bewusst zu machen, ihnen zu sagen, es sind Kinder, die erst einmal bestimmte Bedingungen brauchen zum Großwerden.
Wir haben uns ja mit dem Konsumleben sehr viel länger und bequemer eingerichtet, aber von Elternseite her ist doch ganz stark gedruckt, das Kind soll bestimmte hohe Abschlüsse machen und eine gute Schulausbildung ist der Garant dafür für den Arbeitsplatz und dann auch für all die segensreichen Dinge, die man sich dann kaufen kann. Die Elternschaft in unserer Schule entscheidet sich nun sehr bewusst, die Kinder dorthin zu tun. Wir sind eine Schule, die gewählt werden kann. Wir haben keinen festen Schulbezirk. Insofern ist es sicherlich nochmal eine Auswahl, die wissen, was auf sie zukommt. Und ich erkläre das auch sehr ausführlich auf Informationsabenden, wofür wir uns alles Zeit nehmen. Dennoch spüren wir das natürlich auch.
Dieses Zeitnehmen ist immer mehr ein Problem für unsere Eltern. Sie gehen davon aus, die Zeit wird verplempert mit diesen Dingen und es fällt ihnen ganz schwer zu akzeptieren, dass nur wenn bestimmte Dinge in der Grundlage geschaffen worden sind, sprich das Kind sich selbst kennenlernt, es Emotionen, Gefühle zeigen kann, überhaupt die Bereitschaft zum Lernen, sprich für die höheren Abschlüsse, erst einmal gegeben worden ist. Denn diese Grundeinstellung, ich will lernen und Lernen ist etwas Schönes, erfordert, dass ich mit meiner eigenen Person und den Sachen, die ich mir vom Leben vorstelle, die für mich strebsam sind, erst einmal annehme. Und da ist es ganz schwierig für unsere Eltern, für die Kinder nicht. Für die Kinder ist es überhaupt kein Problem, dieses anzunehmen.
Und wie reagieren die Lehrer darauf und die Lehrerinnen
auf diesen Druck? Auch ganz verschieden. Wie Sie schon sagten, einige freuen sich, dass die Eltern diese Forderungen stellen und sagen, jawohl, dann war doch unsere DDR-Schule genau das Richtige und schnell wieder zurück. Aber wir beobachten auch, dass sich bei den Eltern doch ganz differenzierte Forderungen ergeben. Und ich bin auch ganz froh darüber, dass selbst bei der Elternschaft in meiner Klasse doch endlich Diskussionen, inhaltliche Diskussionen um Pädagogik, um Kindsein beginnen.
Vielfach erziehen wir sozusagen auch ein bisschen gegen die Eltern oder müssen den Eltern auch vieles sozusagen auch sagen, sehr offen sagen. Ich will nochmal auf was anderes eingehen, was mit den Ritualen zusammenhängt. Das eine ist so eine Strukturierung des Alltags und Orientierung geben. Das andere ist, die Rituale ermöglichen es ja, dass Kinder gemeinsam in einer Klasse oder manchmal in Glücksfällen auch in der ganzen Schule sich freuen. Ihre Freude und ihre Hoffnung über etwas sehr Schönes Ausdruck geben. Also ein Fest gemeinsam feiern und Kerzen anzünden und tanzen und Vorführungen machen und das vorbereiten. Das ist etwas ganz Wunderbares, das muss man lernen und das kann man nicht vorgesetzt bekommen. Auf der anderen Seite gibt es ja auch sehr traurige Erlebnisse und ich denke, eine Schule wie Ihre oder wie unsere kann auch mit dem Tod oder mit bedrohlichen Ereignissen anders umgehen. Also ich erinnere mich, dass ein Kollege bei uns gestorben ist und das heißt, ist ganz öffentlich, es hat die Schule getrauert. Oder jetzt haben wir vor kurzem einen Tag begangen in Erinnerung an 10 Jahre Tschernobyl, den wir sehr intensiv vorbereitet haben. Und da fanden wir schließlich, es kann nicht nur darum gehen, sich über Energieformen zu informieren und die Anzahl der Todesopfer sich zu vergegenwärtigen, sondern wir müssen doch irgendetwas machen, woraus Kinder dann noch die Hoffnung schöpfen und wie kann ich denn in einer solchen Welt erwachsen werden? Und wir haben dann beschlossen, dass wir am Ende dieses Tages alle zusammen mit einer riesigen Friedensfahne, die wir vor 8 Jahren mal hergestellt haben, die haben wir durch die Stadt getragen in einem Schweigemarsch und haben sie an den Platz niedergelegt, wo unsere Schule früher 1945 zerbombt wurde und sind dann in die Kirche gegangen und haben in der Kirche gemeinsam Lieder gesungen und haben uns auch noch einmal vergegenwärtigt, wie schrecklich dieses Ereignis war, aber wie gut es auch ist zu leben und wie dankbar wir dafür sein müssen und wie viel Schönes uns geschenkt ist, das uns als Aufgabe und in unsere Verantwortung gegeben ist. Und das Gefühl, mit dem die Schüler und Schülerinnen aus der Kirche rausgegangen sind in diesen Frühlingstag, war dann eine ganz große Erleichterung und Stärkung. Also man ist nicht vollkommen hilflos diesem Elend ausgeliefert. Wir können was gemeinsam tun und wir stärken uns gegenseitig. Und ich denke, das ist etwas, was die Rituale vermögen, wenn sie gut gehandhabt werden, dass man wirklich Ereignisse inszenieren kann, einem Augenblick Dauer verleihen kann und sich öffentlich freuen oder öffentlich trauern kann.
Sie sprechen damit Emotionen an und ich finde, die Emotionen, Gefühle, die bei bestimmten Ritualen entstehen oder passieren, sind auch für viele nämlich das Problem an sich. Wo erleben denn Kinder heute auch bei ihren Eltern oder überhaupt in der Familie, dass Emotionen ausgelebt werden? Sowohl im Positiven als auch im Negativen. Viele Erwachsene scheuen sich ja vor Gefühlen, vor Emotionen, sodass Kinder auch wenig die Chance haben, dieses zu erleben. Und innerhalb einer vertrauten Gemeinschaft, ob nun Klasse oder Schule, dieses gemeinsam zu haben, würde ich auch so sehen, stärkt unheimlich. Mhm. Mir geht es nicht alleine so und auch im späteren Leben, wenn ich dann vielleicht in einer Situation bin, die mich nur individuell betrifft, ist es vielleicht eine Möglichkeit, sich zu besinnen, es geht noch vielen anderen so, was dann wieder den Schritt in die Zukunft leichter macht.
Aber besteht nicht gerade im Osten der Republik die Gefahr, dass man in eine gewisse Depression fällt oder schon gefallen ist? Weil diese Erinnerung, das, was also Frau Riegel gerade mit dem Anknüpfen an Vergangenheit oder so, so bruchlos eben nicht ist.
Erinnerung sollte aber immer bedeuten Auseinandersetzung. Auseinandersetzung, was war, was ist jetzt und wie kann ich als einzelne Person jetzt mein Leben oder mein Umfeld, in dem ich mich befinde, weiterleben, ohne alles wegzuschmeißen. Denn ich war der Mensch in dieser Zeit und ich bin weiter ein Mensch mit bestimmten Dingen, die aufgebaut sind, die in meiner Person stecken. Und ich kann nur in Anführungsstrichen, weil wir jetzt eine andere Gesellschaftsordnung haben, dieses und will es auch nicht wegschmeißen. Denn vieles verbindet mich damit und ist mit Erinnerungen gefüllt, die mir sehr gut taten und an die ich mich gerne erinnere. Und vieles, da bin ich heute froh darüber, dass ich das, ich sag mal, aus einer kleinen Last ablegen kann und Neues für mich entdecken kann. Auch diesen Mut, in die Auseinandersetzung zu gehen, das finde ich ganz, ganz wichtig.
Man hört ja jetzt, dass die Jugendweihe wieder zunimmt. Ist das so ein Stück Nostalgie, von der Sie sprechen? Oder?
Für viele ist es sicherlich ein Stück Nostalgie. Für andere ist es weiterhin ein Punkt im Leben eines Jugendlichen, der einen neuen Abschnitt einleitet. Sicherlich für viele heute unter einem anderen Gesichtspunkt als damals. Aber auch damals in den Jugendweihe-Stunden zur Vorbereitung der Feier gab es ganz tolle Veranstaltungen, auch für Jugendlichen, die Einblick in das Leben der Erwachsenen gab.
Frau Riegel, Rituale haben ja immer auch die Gefahr, dass sie zur Erstarrung führen. Könnte das nicht auch eine gefährliche Gratwanderung werden? Also ich denke so an die Mut zur Erziehung vor 18 Jahren in Bonn, wo doch, also preußische Tugenden wieder animiert wurden.
Ich glaube auch nicht, dass eine Schule ein Arsenal an Ritualen haben kann und sagen kann, so und jetzt haben wir es und das reicht jetzt auch für die nächsten 20 Jahre. Ich finde es wichtig, dass kleine Kinder Rituale vorfinden und dass die in der Verantwortung des Lehrers auch eingeführt werden. Aber Rituale müssen auch veränderbar sein. Und gerade wenn Kinder in die Pubertät kommen und sich mit der Welt und ihren Eltern und allem dem, was über sie gekommen ist, auseinandersetzen, dann sind auch Rituale nicht tabu. Also wir erleben in der Schule, dass bestimmte Rituale, die wir in der Klasse 5 und 6 ganz ohne weiteres freudig mit den Kindern praktizieren konnten, zum Beispiel erinnere ich mich an den Schlusskreis, wir beenden einen Vormittag, in dem die Klasse sich nochmal in einen Kreis stellt, sich manchmal auch nochmal die Hand gibt, nochmal erinnert, an was müssen wir denken oder was war gut heute und sich dann verabschiedet. Und wenn die mal so 13, 14 Jahre alt werden, empfinden Schüler das als peinlich. Und ich denke, es wäre ganz falsch, jetzt mit der Macht der Schule darauf zu drängen, dass das jetzt auf jeden Fall durchgesetzt wird. Da ist der Punkt, wo man mit den Jugendlichen anfängt zu reden, was können wir an die Stelle setzen? Gibt es etwas anderes, was wir gemeinsam jetzt finden können? Und das ist ein wunderbarer und sehr demokratischer Prozess, der damit auch beginnt. Also ich denke, Rituale dürfen nicht sozusagen als Machtmittel missbraucht werden. Und sie dürfen auch nicht vollkommen starr bis in alle Ewigkeiten in der Schule bleiben. Es gibt sicherlich auch Lehrer, die mit ganz bestimmten Ritualen nichts anfangen können. Es muss auch eine gewisse innere Überzeugung von Seiten der Lehrer da sein.
Also nicht von oben aufgestülpt von uns?
Nein, sie müssen ein Teil des Lebens in der Schule sein, ein Teil auch des Unterrichts in der Schule. Ich kann nicht als Lehrerin ein Ritual wie den Morgenkreis benutzen, weil er gerade Mode ist oder weil man das jetzt so macht, sondern es muss für mich als Lehrerin, aber auch für die Kinder eine Bedeutung haben. Und für mich ist der tägliche Morgenkreis, den wir bei uns haben, den die Kinder sich ersehnen. Sie gehen von ganz allein um die entsprechende Zeit in den Morgenkreis, setzen sich dorthin und warten, bis es endlich losgeht. Er hat für mich auch eine ganz große Bedeutung für den Tag an sich, der passiert. Denn hier kann ich als Lehrerin ganz viel über jedes einzelne Kind erfahren, was ich in einem Unterricht, den ich sofort lehrerzentriert beginne, überhaupt nicht erfahren kann. Und auch die Kinder haben selbst hier die Chance, den Tag für sich zu beginnen und nicht von Institution Schule aufgesetzt mitmachen zu müssen.
Aber Schule muss das selbst sozusagen entscheiden, Frau Riegel.
Ja.
Nicht die Oberschulverwaltung.
Nein, um Gottes Willen, das staatliche Schulamt darf jetzt nicht hingehen und uns einen Katalog von Ritualen verordnen, die wir doch jetzt bitte zu praktizieren hätten. Nein, das muss die Schule von innen heraus selber entwickeln und muss auch sehen, dass da eine große Bedürftigkeit und ein Bedarf ist. Sie haben ja eben nach der Disziplin gefragt. In Schulen, in denen man viele Schmierereien und Zerstörungen sieht, ist das natürlich für mich ein alarmierendes Zeichen dafür, dass Kinder und Jugendliche hier keinen Ort haben, wo sie konstruktiv sich zeigen können. Also wenn die Schule selbst und die Räume gestaltbar sind und wenn die Werke der Kinder, die im Unterricht hergestellt werden, wenn die ausgestellt werden und wenn man ihnen mit Respekt begegnet, dann gibt es keine Zerstörungen in der Schule. Der Mensch möchte nämlich nicht als jemand wahrgenommen werden, der destruktiv ist. Aber manchmal bleibt ihm keine andere Wahl. Und das halte ich für sehr traurig und bedenklich. Und ich finde, dass viele Schulen also wirklich die Ödigkeit eines Krankenhauses oder einer Strafanstalt haben, auch nachmittags nicht ein Ort sind, den man ansieht, dass dort am Vormittag 600 lebendige Menschen waren.
Könnte es sein, Frau Noll, dass Rituale im Zeichen der mageren Bildungsressourcen, der Beschleunigung, der Hass, die in Schule kommt, dem Leistungsdruck, der in Schule kommt, wieder zu dem werden, was wir eigentlich nicht wollen und was wir abschaffen wollen, nämlich Disziplin und Gehorsam per se als eine Sekundärtugend, der alle fraglos zu folgen haben.
Wenn ich als Lehrerin Rituale verbinden möchte mit Machtausübung, was ja schon in unserer Rolle mit drin stecken kann, könnte es sicherlich so werden. Und dann kann ich einiges auch wieder so auslegen. Aber wenn wir Rituale als Chance sehen, für Kinder Gemeinschaftlichkeit zu bestärken, für Kinder Emotionen wach werden zu lassen, vielleicht
auch
sogar auch Solidarität, dann finde ich, ist es eine Notwendigkeit, dass wir gerade heute und über Kindheit heute brauchen wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr groß zu reden, eine große Bedeutung haben, aber eine Bedeutung, die inhaltlich von den Kindern erkannt worden ist und gewollt ist und auch offen ist, also auch veränderbar.
Ich finde auch gerade, wenn Sie sagen Beschleunigung, hat die Schule die Aufgabe, dieser Beschleunigung und dieser Hetze und Rastlosigkeit etwas gegenzusetzen. Also was wir brauchen, ist Muße und ist Zeit lassen zum Zuhören, Zeit lassen, um miteinander etwas Schönes und Gutes auch herzustellen und zu machen. Und das hat nichts mit Geld zu tun, nichts mit Ressourcen. Also das kann jede noch so arme Schule hinkriegen, ohne dass zusätzliche Lehrerstellen geschaffen werden oder dass zusätzliche Neubauten erstellt werden. Das ist eine Frage der Menschlichkeit.
WDR 3, meine Damen und Herren, in unserer Reihe Zeitfragen, Streitfragen sprachen Edith Noll und Enya Riegel über Sinn und Nutzen von Ritualen in der Schule. Es moderierte Jutta Wilhelmi.
WDR 3 Nachrichten. Es ist 12 Uhr. Die Sozialdemokraten streben eine grundlegende Reform des öffentlichen Dienstes an. SPD-Chef Lafontaine sagte im Deutschlandfunk, ohne Veränderungen des Beamtenrechts könnten die öffentlichen Haushalte nicht saniert werden.
Deutschlandradio Berlin. Akzent.
Im Studio begrüßt Sie Ulrich Ziegler. Europa steht im Mittelpunkt unserer heutigen Berichterstattung. Einen Tag vor dem EU-Gipfel in Dublin gab Bundeskanzler Helmut Kohl im Deutschen Bundestag eine Regierungserklärung dazu ab. In seiner Regierungserklärung unterstrich Bundeskanzler Helmut Kohl erwartungsgemäß die Entschlossenheit der Bundesregierung zur fristgerechten Verwirklichung der Europäischen Währungsunion. Denn erst mit der einheitlichen Währung werde der europäische Binnenmarkt seine positiven Wirkungen für Wachstum und Arbeitsplätze entfalten können, betonte der Kanzler.
Mit dem europäischen Binnenmarkt haben wir eine gute Grundlage geschaffen. Das Europa der 15 ist schon heute einer der wichtigsten Wirtschaftsräume der Welt. Und wir müssen den Binnenmarkt durch die Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion ergänzen. Erst mit der einheitlichen Währung wird er seine positive Wirkung für Wachstum und Arbeitsplätze voll entfalten können. Wir wollen daher, und zwar ohne Wenn und Aber, die Wirtschafts- und Währungsunion zum vorgesehenen Zeitpunkt verwirklichen. Und wie das für uns immer auch selbstverständlich war, bei strikter Beachtung der festgelegten Konvergenzkriterien. Ich halte zum jetzigen Zeitpunkt alle Spekulationen, welche Länder dabei sein werden oder nicht, für absolut verfrüht. Die Entscheidung hierüber fällt erst im Frühjahr 1998 auf der Basis der dann vorliegenden Ist-Daten für 1997 und das entspricht dem Vertrag, nicht mehr und nicht weniger. Wir haben guten Grund, uns an den Vertrag zu halten.
Helmut Kohl zeigte sich zuversichtlich, dass man eine Lösung finde, die den gemeinsamen Interessen aller Menschen in Europa entspreche. Die europäische Einigung bezeichnete er als einzig wirksame Versicherung gegen Nationalismus und Krieg.
Das Engagement Deutschlands und das Engagement der Bundesregierung für die Fortentwicklung der Europäischen Union, für die Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion und die Erweiterung der Europäischen Union steht außer Frage. Unser grundlegendes politisches Ziel ist und bleibt es, eine politische und wirtschaftliche Ordnung für unseren Kontinent zu erarbeiten, die allen Menschen in Europa auf Dauer Frieden, Freiheit, Wohlstand und soziale Sicherheit garantiert. Deshalb sind die Bundesregierung, und das gilt auch für mich selbst, trotz der derzeit eher kritischen Stimmungslage gegenüber der Europäischen Union, in dem Ziel der europäischen Einigung fest entschlossen, alles zu tun, um den Einigungsprozess unumkehrbar zu machen. Das Konzept der europäischen Einigung ist und bleibt die einzige wirksame Versicherung gegen Nationalismus, gegen Machtpolitik und Krieg. Und niemand hat dies besser und deutlicher formuliert als François Mitterrand im Januar 1995 vor dem Europäischen Parlament, als er den Abgeordneten zurief, der Nationalismus, das ist der Krieg. Diese eindringliche Mahnung ist für die Bundesregierung und ich denke für uns alle Richtschnur und Verpflichtung für unsere Europapolitik.
Und auch zur Rolle Deutschlands in einem neuen Europa bezog der Kanzler Stellung. Vor Deutschland, so versicherte er, müsse sich keiner fürchten.
Wir müssen deutlich machen, dass es uns ferne ist, etwa wie es gelegentlich unterstellt wird, als Ziel und Absicht zu haben, einen hegemonialen Einfluss auszuüben. Wir wollen nicht eine Entwicklung in Europa, und wir werden das auf gar keinen Fall tun, die dann eine Tendenz zeigt, dass die paar großen oder größeren Länder sozusagen das Sagen haben und die kleineren als Anhängsel betrachtet werden. Das ist nicht unsere Vorstellung von Föderalismus in Deutschland und ist nicht unsere Vorstellung von Föderalismus in Europa. Denn, meine Damen und Herren, ich habe nicht ohne Grund gesagt, Qualität vor Quantität. Das, was Europa als Chance der Zukunft ausmacht, ist ja die breite historische, kulturelle Tradition. Ich will es einmal so sagen, ist das ganze Bouquet mit seinen bunten Farben und nicht eine Einheitsfarbe, die das, was Europa köstlich und erlebbar macht, verwischen lässt. Das muss unser Ziel sein und unser Ziel bleiben.